Ja, bei Fernsehserien gibt es ja oft eine kurze Wiederholung, was so das letzte Mal stattgefunden hat. Und ich möchte heute Morgen an der Predigt von vor 2 Wochen anknüpfen. Und deswegen starte ich auch mit einem kurzen Rückblick. Vor 2 Wochen ging es darum, dass Gott durch den Heiligen Geist in uns lebt. Wir haben uns angeschaut, dass Jesus über den Heiligen Geist gesagt hat und was seine Absicht war, den Heiligen Geist für uns als Beistand zu senden. Und die Kernaussage von Jesus ist, dass der Heilige Geist uns in alle Wahrheit führen möchte. An anderer Stelle hat Jesus davon gesprochen, dass er selber der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und daraus habe ich dann geschlussfolgert, dass der Heilige Geist uns letztendlich das Wesen von Jesus sichtbar macht. Also dadurch konnte Jesus nicht nur bei seinen Jüngern leben, so wie er es damals getan hatte, als er auf der Erde war, sondern dadurch, dass wir den Heiligen Geist bekommen können, der in uns lebt und der in uns sozusagen das Wesen von Jesus sichtbar macht, kann Jesus dann in uns, also in seinen Jüngern leben. Das ist nochmal viel näher und viel intensiver. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Szene, die wir hier vorne vorgespielt haben, wo diese Dreieinigkeit dargestellt worden ist. So dieses Zusammenspiel aus Gott dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und da war so zum Schluss, dass eigentlich der Heilige Geist in uns nicht nur das Wesen von Jesus sichtbar macht, sondern dass durch den Heiligen Geist wir eigentlich die ganze Fülle von Gott in uns tragen. Also dass Gott mit seiner Dreieinigkeit in uns lebt. Der Heilige Geist macht uns das Wesen von Gott sichtbar. Und als nächstes befähigt er uns, das Wesen von Gott für andere sichtbar zu machen. Und darum geht es heute. Und das ist aus meiner Sicht die 2. Absicht, die Jesus damit hatte, den Heiligen Geist als Beistand zu senden. In Johannes Kapitel 20, Vers 21 lesen wir, wie Jesus zu seinen Jüngern sagt: Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. In diesem Zusammenhang habe ich mal von Bill Johnson den Satz gehört: Jesus hat auf der Erde gelebt, um uns zu zeigen, was durch die Freundschaft zu Gott möglich ist. Er ist am Kreuz gestorben und auferstanden, um das auch möglich zu machen für uns. Also er hat auf der Erde gelebt, um uns das zu zeigen, was möglich ist. Er ist für uns gestorben und auferstanden, um es für uns möglich zu machen. Wenn wir den Auftrag haben, Gottes Wesen für andere greifbar oder sichtbar zu machen, dann brauchen wir 2 Dinge. Wir brauchen zum einen eine klare Sicht auf das, wer und wie er ist. Das hatte ich versucht vor 2 Wochen zu erklären, dass der Heilige Geist uns das aufzeigt. Aber als zweites brauchen wir auch Kraft, die uns befähigt, das, was wir gesehen haben, für andere sichtbar zu machen. Kraft, die uns hilft, den Menschen um uns herum Gottes Wesen zu zeigen. Und das können wir nicht aus uns selbst heraus. Wir brauchen Gott dafür. Und so sagt Jesus in Lukas Kapitel 24, Vers 49, genau: Und ich werde die Gabe, die mein Vater verheißen hat, zu euch herabsenden. Bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet. Und das möchte ich mit euch anschauen, was diese Kraft aus der Höhe bedeutet. Was ist das eigentlich, was der Heilige Geist uns ja geben möchte? Und ich möchte starten mit der kleinen Vorgeschichte, die das im Neuen Testament hat. Jesus ist nicht der Erste, der davon spricht, dass der Heilige Geist als Beistand kommt, sondern das lesen wir auch schon in Matthäus Kapitel 3, wo Johannes der Täufer quasi das ankündigt, was Jesus tun wird. Da spricht Johannes der Täufer über Jesus: Ich taufe euch nur mit Wasser zum Zeichen der Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich und ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und ich denke, die meisten von uns kennen den Ausgang der ganzen Geschichte. Wir lesen dann in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 1 bis 4, wie diese Taufen stattgefunden haben. Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Und dann ging richtig die Post ab damals. Menschen haben Gott kennengelernt, Menschen sind geheilt worden, Menschen sind befreit worden. Pfingsten war ein massives Gotterleben. Die Jünger wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und da war Feuer. Genauso wie Johannes der Täufer es eigentlich schon prophezeit hat. Aber warum eigentlich Feuer? Warum hat Johannes der Täufer gesagt, Jesus tauft mit dem Heiligen Geist und mit Feuer? Ich meine, er könnte ja auch gesagt haben, er tauft mit Tauben. Ich meine, Tauben wären ja auch nett, würden so die Kraft des Friedens symbolisieren. Vielleicht. Aber ich glaube, dann würden wir die Absicht von Jesus verpassen, die er damit hatte, dass er den Heiligen Geist als Beistand gesendet hat. Es musste Feuer sein. Feuer hat in der Bibel eine lange Geschichte und Symbolik. Und ich musste da an die Begegnung von Mose mit dem brennenden Dornbusch denken. Die ist sehr prominent. Der Busch hat gebrannt, aber ist nicht verbrannt. Dann ist den Israeliten in der Wüste eine Feuersäule vorweggezogen. Auch da ging es wieder um Feuer. Aber es gibt noch viele andere Bibelstellen im Alten Testament, wo von Feuer die Rede ist. Und zum Beispiel in Daniel, das war ein Prophet, der in einer seiner Visionen auch von Feuer gesprochen hat. Da lesen wir in Daniel Kapitel 7, ich sah immer noch hin, also er hatte diese Vision, da wurden Throne aufgestellt und ein Hochbetagter nahm Platz. Sein Gewand war weiß wie Schnee, sein Haar wie reine Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder waren loderndes Feuer. Ein Strom von Feuer ging von ihm aus. Tausende dienten ihm. Zehntausend mal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht nahm Platz und es wurden Bücher aufgeschlagen. Und dann geht die Vision, die er hat, weiter. Gottes Thron wird mit Feuer verglichen. Ich finde das ein mega intensives Bild eigentlich. Gottes Thron wird mit etwas verglichen, das wir nicht greifen können und das trotzdem real ist. Mit etwas, dessen Kraft wir spüren und sehen können, aber wenn wir zu nahe kommen, verbrennen wir uns. Wenn Gottes Thron schon so gewaltig beschrieben wird, mit so viel Kraft und Allmacht, Herrlichkeit und Heiligkeit, wie muss dann Gott selber sein? Und in diesem Bild steht eigentlich noch eine Steigerung drin. In Feuer ist ja immer Kraft und Bewegung drin. Wenn der Thron dann auch noch Räder hat, die auch aus Feuer bestehen, dann symbolisiert das doch zusätzliche Bewegung. Es ist quasi eine dynamische Dynamik oder eine bewegende Bewegung. Also dynamischer und bewegender geht es eigentlich gar nicht. Und wenn der Thron schon so viel Kraft und Bewegung symbolisiert, wie muss dann erst Gott sein? Daniel kann das damals kaum aushalten, diese Vision, die er da hat. Er beschreibt das in ein paar anderen Versen. Und wir dürfen heute davon profitieren, dass Daniel damals das gesehen hat, wie Gott sich selbst beschreibt. Es ist ja letztendlich eine Umschreibung. Und da dürfen wir ganz viel rausziehen. Warum gab es jetzt damals bei Pfingsten Feuerzungen? Für mich sind Feuerzungen kleine Teile vom Feuer. Also kleine Teile vom Thron Gottes. Von dem Ort, von dem Gottes Herrschaft ausgeht. Die Kraft, die die Jünger an Pfingsten von Gott gegeben bekommen haben, ist sozusagen eine Mitherrschaft, ein Teilhaben an seinem Thron, an seiner Autorität, an seiner Heiligkeit. Was für ein Vorrecht, von diesem gewaltigen, alles übersteigenden Gott einen Teil von Autorität übertragen bekommen zu haben. Anteil zu haben an dieser kraftvollen Dynamik, die im Himmel Realität ist. Und für mich ist das auch ein Zeichen für die Wiederherstellung von unserem Auftrag, über die Schöpfung zu regieren, die Gott uns am Anfang als Menschheit gegeben hat. Er bringt wieder neu zum Ausdruck, hey, ich gebe euch Autorität, ich gebe euch Kraft, ich gebe euch Dynamik in eurem Leben. Und wir dürfen sicher sein, dass durch den Heiligen Geist Autorität Gottes in uns ist. An dieser Stelle könnte ich aufhören und sagen, möge die Macht mit euch sein. Aber dann würden wir verpassen, was Gottes Autorität eigentlich ist. Wir würden es missverstehen. Diese Macht ist nicht so, wie wir sie häufiger uns vorstellen. Also zumindest mir geht es manchmal so, dass ich Gott um etwas bitte und dann erwarte, dass er genau das tut. Und bitteschön auch genau in der Art, wie ich es mir vorstelle. Und was passiert dann? Dann bin ich enttäuscht. Dann bin ich nochmal enttäuscht. Und es ist wie so eine Normalität in meinem Leben, dass ich enttäuscht bin, weil Gott tut es oft einfach nicht so, wie ich mir das vorstelle. Da habe ich gebetet und Gott hat nicht eingegriffen. Da habe ich geglaubt und Gott hat nicht geheilt. Und dann stolper ich in der Bibel über eine der letzten Reden von Jesus. Und da zeigt Jesus uns eine ganz andere Normalität als die, die ich kenne. Normalität, die von Gottes Autorität herkommt. Normalität, die mit dem Feuer zu tun hat. Da lesen wir im Markus-Evangelium Kapitel 16. Du müsstest jetzt eine Folie überspringen. Markus Kapitel 16, Vers 17. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden geheilt werden. Folgende Zeichen werden passieren durch die, die zum Glauben gekommen sind. Also Jesus bietet uns seine Normalität an. Jesus sagt, das ist bei mir normal und ihr dürft es auch für euch als normal ansehen. Nur, wie kommen wir dahin? Ehrlich gesagt, tue ich mich sau schwer mit dieser Frage. Diese Frage bringt für mich unheimlich schnell einen enormen Druck auf, weil ich in diesem Spannungsfeld bin zwischen dem, was ich eigentlich erlebe und erfahre. Ja, ich erlebe immer wieder, dass Gott auch heilt. Ich erlebe immer wieder, wie Gott eingreift und redet. Aber ich erlebe eben auch diese Enttäuschung. Das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist das, was ich in der Bibel lese. Diese Normalität, die Jesus mir anbietet. Und es ist total verlockend jetzt für mich, von hier vorne zu sagen, ja, wenn wir Heilung und Befreiung erleben wollen, dann brauchen wir nur genug zu glauben. Wir brauchen nur genug, den Heiligen Geist zu empfangen. Absolut wichtige Punkte, aber es hilft nicht viel. Wenn solche Pauschalantworten helfen würden, dann bräuchten wir auch keine Bibel mehr. Dann würden uns Kärtchen mit zwei Versen reichen. Zwei Verse, in denen Jesus das gesamte Alte Testament zusammenfasst. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Männlich. Offensichtlich gibt es in der Bibel mehr als zwei Verse. Und offensichtlich sind manche Dinge eben nicht so einfach zu beantworten, nicht mit so pauschalen Sachen überzubügeln. Und entsprechend stehe ich da in diesem Spannungsfeld zwischen meinen Erfahrungen, zwischen dem, was die Bibel sagt, und dann ringe ich mit Gott. Und wenn ich ehrlich bin, dann geht es häufig im Kern in diesem Ringen um die Frage, wer hat Recht? Wessen Normalität ist die richtige, meine oder Gottes? Mir hilft es dann, diese Verse aus dem Markus-Evangelium, die wir vorhin gelesen haben, nochmal genauer anzuschauen. Es heißt, folgende Zeichen werden denen folgen, die zum Glauben gekommen sind. Und das Wort folgen kann auch mit begleiten oder einhergehen übersetzt werden. Wenn ich dann diese Verse lese, empfinde ich, dass Gott mir sagt, Philipp, diese Dinge passieren weder aus deiner eigenen Kraft, noch bist du dafür verantwortlich, dass sie passieren. Diese Dinge sollen dich begleiten, wann und wo ich meine Kraft sichtbar machen möchte. Und das nimmt bei mir schon so ein bisschen den Druck aus dieser Frage raus, so dieses enorme Spannungsfeld, ob jetzt meine Erfahrung oder die Bibel recht hat. Aber es gibt noch etwas, das mir hilft, mit diesem Spannungsfeld umzugehen. Dieses Spannungsfeld zwischen Erfahrung und Bibel. Und da liegt für mich der Schlüssel in dem, was Johannes der Täufer gesagt hat, über das, was Jesus tut, wie Jesus tauft. Jesus tauft mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Irgendwie habe ich das über Jahre immer so gelesen, so ja, Pfingsten, Heiliger Geist. Aber kann es sein, dass es Absicht ist, dass das so beides genannt wird, Heiliger Geist und Feuer? Als ich mir da so ein bisschen Gedanken drüber gemacht habe, dachte ich, ja, mir hilft es, in diesem Spannungsfeld zu leben, damit umzugehen, weil für mich darin steckt, dass Gott mich durch zwei Dinge befähigt, sein Wesen für andere Menschen sichtbar zu machen. Zum einen bin ich dafür unbedingt auf die übernatürliche Kraft von Gott angewiesen. Ich brauche dieses Feuer, ich brauche diese Gegenwart, ich brauche diese Kraft und diese Autorität. Ohne geht nicht. Ich darf auch dieses Feuer bekommen, aber ich muss auch aushalten, auf dieses Feuer zu warten, so wie diese Jünger damals auch gewartet haben. Das Zweite ist, dass der Heilige Geist mir das Wesen von Jesus zeigt. Er führt mich dahin, wer die Person von Jesus ist, wie er tickt, wie er ist. Und wenn ich Jesus erkenne, dann erkenne ich auch Schritte, die ich selber gehen kann, zu denen Jesus mich herausfordert. Manchmal ist es eher die Herausforderung, manchmal ist es vielleicht eine Einladung oder ein Aufmerksammachen. Auf jeden Fall Schritte, die mir helfen, zu einer reiferen Persönlichkeit zu werden. Und das ist mir ganz wichtig, dass ich fähiger werde, mehr Gegenwart Gottes in meinem Leben zu tragen. Der Heilige Geist hilft mir, ein größeres Maß an übernatürlicher Kraft in meinem Leben tragen zu können. Und wir brauchen beides. Wir brauchen Feuer und wir brauchen Heiligen Geist. Wie viel darf Gott uns befähigen, sein Wesen in unserem Umfeld sichtbar werden zu lassen? Warten auf die Kraft und die Autorität Gottes, weiß nicht, da kann man ja nicht so viel erklären. An dieser Stelle möchte ich einfach Werbung dafür machen, offen zu sein für sein übernatürliches Eingreifen, mehr damit zu rechnen, Gott immer wieder zu sagen, und ich erwarte es trotzdem. Und ich habe den Mut, von meinen Enttäuschungen einen Schritt zur Seite zu gehen und zu sagen, Gott, du, handel trotzdem. Ich habe den Mut, das auszuhalten und zu warten. Und für die Schritte, die wir mit dem Heiligen Geist gehen können, ganz konkret, möchte ich mit euch noch eine Bibelstelle anschauen. Eine Bibelstelle, die für mich eine super konkrete Anleitung geworden ist für das, wie ich fähiger werde, in meinem Leben mehr Kraft und Autorität Gottes tragen zu können. Und das ist wie der Geheimtipp für die Pole Position, die uns Gott in seinem Grand Prix anbietet. Wir lesen in Matthäus Kapitel 5. Die Pole Position haben die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Die Pole Position haben die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Die Pole Position haben die, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Die Pole Position haben die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Die Pole Position haben die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Die Pole Position haben die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Die Pole Position haben die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Die Pole Position haben die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Die Pole Position haben die, die die Pole Position habt ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt werdet und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Freut euch und jubelt, euer Lohn im Himmel wird groß sein, denn so wurden vor euch schon die Propheten verfolgt. Ich greife da einfach mal drei Beispiele raus. Die Pole Position haben die, die arm sind vor Gott. Heißt das jetzt, ich darf kein Geld mehr haben? Heißt das, ich muss jetzt rumlaufen wie ein Bettler? Ich glaube, dass es da um eine innere Haltung geht in diesem Vers. Um eine Haltung, dass ich Gott nichts vormachen kann, dass ich Gott nicht beeindrucken kann. Ich kann Gott nicht beeindrucken mit dem Haus, das ich habe, mit dem Doktortitel, mit meinem Portemonnaie, mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Kontakten. Ich kann nur selber kommen. Und dazu lädt Gott mich ein an der Stelle. Das ist ein ganz konkreter Schritt, den ich mit dem Heiligen Geist gehen kann. Sagen kann, ich kann meine innere Haltung verändern. Und je echter und ehrlicher ich vor Gott komme, desto mehr Anteil habe ich an Gottes Reich, an seinem Herrschaftsbereich. Das ist das, was in dem Vers auch drin steckt. Die Pole Position haben die, die keine Gewalt anwenden. Ja, schlagen tue ich mich ja nicht, ne? Dafür bin ich zu nett, zu brav. Es gibt natürlich auch Länder, in denen es Krieg. Da kann man natürlich sagen, okay, selig sind die, die keine Gewalt anwenden. Es zählt ja nur für die. Ich möchte das ein bisschen breiter fassen, diesen Vers. Und ich verstehe darunter, dass es auch damit zusammenhängt, dass wir unsere Aggression nicht an anderen auslassen. Das heißt, wenn ich sauer bin, lasse ich das nicht an meinen Mitmenschen aus. Es heißt auch für mich, dass ich, wenn ich Frust habe oder wenn ich geärgert werde, dass ich nicht zurücksticheln. Dass ich nicht sage, ja, der hat aber auch. Oder es ist mein gutes Recht. Also zumindest mir geht es manchmal so, dass ich innerlich echt mich zusammennehmen muss, um dann nicht aus der Haut zu fahren. Und dann merke ich, okay, dieser Vers betrifft mich doch. Auch wenn ich nicht der Schlägertyp bin. Und was ist die Verheißung, die da dran hängt? Der Vers hat ja eine zweite Hälfte. Da heißt es, dass wir Land erben werden. Wenn wir in die Schöpfungsgeschichte schauen, Gott hat den Menschen in den Garten Eden gesetzt und hat gesagt, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die ganze Erde. Nun war der Garten Eden ja kleiner als die ganze Erde. Das heißt, seine Absicht war, dass der Mensch, indem er lernt, Verantwortung zu übernehmen, seine Autorität, die er von Gott bekommen hat, anzuwenden, dass er das Land größer werden lässt, über das er Verantwortung trägt. Und wenn jetzt hier die Rede davon ist, dass wir Land erben, wenn wir eben unsere Aggression nicht an unserem Mitmenschen auslassen, dann heißt es für mich, dass mein geistlicher Verantwortungsbereich größer wird. Gott gibt mir mehr Verantwortung, Gott traut mir mehr zu. Also ich werde fähiger, auch seine übernatürliche Kraft in einem größeren Maß in meinem Leben tragen zu können. Die Pole Position haben die, die Frieden stiften. Frieden stiften ist eine zutiefst göttliche Eigenschaft. Jesus selber wird ja als Friedenfürst bezeichnet. Das heißt, wenn wir Versöhnung schenken, Frieden ermöglichen, dann spiegeln wir in einem enormen Maß Jesus Wesen wider. Und dann ist es kein Wunder, dass da, wo wir sozusagen zu kleinen Jesusen werden, dass wir als Söhne und Töchter Gottes bezeichnet werden. Wie viel Pole Position für Gottes Kraft und Autorität wollen wir bekommen? Der Heilige Geist macht uns das Wesen von Gott sichtbar und er befähigt uns, das Wesen Gottes für andere sichtbar zu machen. Wie viel darf Gott das in meinem Leben? Wie viel erlaube ich Gott, mich dafür zu befähigen? Ich bete noch zum Abschluss. Jesus, danke dafür, dass du den Heiligen Geist als unseren Beistand gesendet hast. Danke, dass wir dadurch befähigt werden, dein Wesen in dieser Welt wiederzuspiegeln. Danke dafür, dass du uns berufen hast, ein kraftvolles Leben zu führen. Ein Leben, das geprägt ist von deinem Handeln. Ein Leben, das geprägt ist davon, dass wir ja mit dir zusammen einfach das genialste Abenteuer unseres Lebens erleben. Und ich bitte dich dafür, dass du uns ganz persönlich zeigst, was das für uns heißt, für jeden Einzelnen.